auf der Couch, der Quarantäne-Podcast.
Hallo zurück hier beim Podcast Reli auf der Couch. Ich habe heute eine neue Folge für euch. Es dreht sich alles um den Aschermittwoch. Was das für ein Tag ist, warum er so heißt und was der Tag bedeutet, das alles erfahrt ihr heute. Ich werde euch außerdem gleich zwei Geschichten aus der Bibel erzählen. Viel Spaß!
Was steht da drin? Bibelgeschichten.
Ich will euch heute eine Geschichte aus dem Zweiten Testament erzählen. Es ist eine Geschichte über Jesus. Es gab einen Mann, Johannes den Täufer. Er hieß so, weil er Menschen getauft hat. Und auch Jesus kam zu ihm und wurde von ihm in einem Fluss, dem Jordan, getauft. Während Johannes Jesus unter Wasser tauchte, öffnete sich plötzlich der Himmel. Wie eine Taube kam der Geist Gottes herab und setzte sich auf Jesus. Und dann sprach eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ihr könnt euch vorstellen, dass alle, die dabei waren, sehr überrascht waren von diesem Moment. Was war das, dieser Geist Gottes, der aus dem Himmel heruntergekommen ist? Und wer sprach da? Heißt das, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das sind alles Fragen, die sich Menschen bis heute stellen und die nicht so einfach zu beantworten sind. Nun wollen wir aber weiterschauen, was uns in der Bibel erzählt wird. Nach seiner Taufe ging Jesus allein in die Wüste. Wobei, ganz allein ging er nicht, denn es steht dort, dass der Geist Gottes ihn dorthin geführt hat. Jesus blieb 40 Tage und 40 Nächte lang in der Wüste. Und er fastete dort. Das heißt, dass er in der ganzen Zeit nichts gegessen hat. Nach diesen 40 Tagen war Jesus sehr hungrig. Das könnt ihr euch sicher vorstellen. Wenn man so lange nichts gegessen hat, dann ist man wahrscheinlich ziemlich ausgelaugt, müde und schwach. Und nun kam da jemand, der Jesus auf die Probe stellen wollte. Manche nennen ihn den Teufel oder den Satan. Manche sagen, es ist der Gegner von Gott, der alles kaputt machen will, was Gott erschaffen hat. Es steht nicht in der Bibel, wie dieser Gegner aussieht oder in welcher Form er zu Jesus kommt. Ich nenne ihn jetzt einmal Teufel. Es steht also in der Bibel, dass der Teufel dreimal versucht hat, Jesus auf die Probe zu stellen. Zuerst sagte er zu Jesus: Du bist doch Gottes Sohn, oder? Dann kannst du doch einfach diese Steine hier in Brot verwandeln. Dann kannst du endlich etwas essen. Obwohl Jesus so hungrig war, sagte er: Nein, das werde ich nicht tun. In der Heiligen Schrift steht, dass sich ein Mensch nicht nur von Brot ernähren kann, sondern auch vom Wort Gottes. Da überlegte sich der Teufel eine neue Probe. Er brachte Jesus nach Jerusalem und stellte ihn oben auf den Tempel. Dann sagte er zu ihm: Du bist doch Gottes Sohn, oder? Dann spring herunter. In der Heiligen Schrift steht doch, dass Gott seine Engel schickt, die dich auf ihren Flügeln tragen, sodass du dich an keinem Stein stößt. Aber Jesus antwortete ihm: Aber es steht auch in der Heiligen Schrift, dass man Gott nicht herausfordern soll, also springe ich nicht. Der Teufel wollte Jesus noch einmal auf die Probe stellen, also nahm er ihn mit auf einen hohen Berg. Er zeigte auf das ganze Land drumherum und sagte zu Jesus: Schau mal, das alles könnte dir gehören. Wenn du mich verehrst und anbetest, dann schenke ich dir das ganze Land. Aber Jesus wich zurück und sagte: Geh weg von mir, ich werde dich nicht verehren oder anbeten. In der Heiligen Schrift steht, dass du niemanden außer Gott selbst anbeten sollst. Und daran halte ich mich auch. Und jetzt lass mich in Ruhe. Und der Teufel ging tatsächlich. Da kamen Gottes Engel, die sich um den ausgehungerten und schwachen Jesus kümmerten.
Wusstest du schon,
dass in dieser Woche drei Tage einen besonderen Namen haben? Diese Woche fing an mit dem Rosenmontag, danach kam der Karnevalsdienstag und schließlich der Aschermittwoch. Am Aschermittwoch beginnt jedes Jahr die Fastenzeit. Das heißt, dass christliche Menschen bis Ostern auf etwas verzichten. Manche verzichten auf Süßigkeiten oder auf Fernsehen, manche versuchen sich weniger zu streiten oder sie nehmen sich vor, öfter rauszugehen. Die Fastenzeit dauert, wenn man die Sonntage abzieht, genau 40 Tage. Denn mit dieser Zeit erinnert man sich auch daran, dass Jesus 40 Tage lang in der Wüste gefastet hat. Aber nun wollen wir uns die Tage etwas genauer anschauen. Es geht bei allen um die Karnevals- oder Faschingzeit. Die beginnt an Weiberfastnacht, einem Donnerstag, und endet am Faschingsdienstag. Sie geht also insgesamt 6 Tage lang. Der Rosenmontag ist der Hauptfeiertag für den Karneval. Bevor am Mittwoch die Fastenzeit losgeht, wollen die Menschen noch einmal richtig ausgelassen feiern. Sie verkleiden sich, hören laute Musik, feiern auf den Straßen. Der Rosenmontag ist schon seit vielen Jahren ein besonderer Tag für christliche Menschen. Denn es war ein Tag, an dem die Kirche den Menschen erlaubte, es nicht so genau mit manchen Geboten zu nehmen. Sie dürfen lästern und mal richtig über die Stränge schlagen, solange es keinem anderen Menschen schadet. Sie dürfen sich sogar über die Sünden lustig machen. Vor fast genau 200 Jahren gab es das erste Mal einen Rosenmontagsumzug in Köln. Das ist bis heute ein großes Spektakel mit bunten Wagen, lauter Musik und vielen Süßigkeiten. Doch woher kommt der Name Rosenmontag? Es gibt da verschiedene Theorien. Die wahrscheinlichste ist wohl, dass es auf einen Dialekt zurückgeht und gar nichts mit Rosen zu tun hat. Die blühen im Februar ja auch noch gar nicht. Menschen aus dem Rheinland, wo der Karneval besonders gefeiert wird, sprechen von Roserei, wenn alle etwas über die Stränge schlagen. Gemeint ist also Raserei. Da das aber nicht so übersetzt wurde, heißt der Montag, an dem alle ein bisschen rasend werden, nicht Rasenmontag, sondern Rosenmontag. Am Karnevalsdienstag endet die Karnevalszeit. Auch an diesem Tag gibt es in manchen Orten Karnevalsumzüge. Je nach Region oder Stadt kann dieser Tag ganz unterschiedliche Namen haben. In Beckum heißt er Klingeldienstag, da die Kinder, ähnlich wie an Halloween, verkleidet von Tür zu Tür ziehen und nach Süßigkeiten fragen. Es gibt auch die Namen Nelkendienstag, Bretlogdienstag oder Fastnachtsverbrennung. Im Englischen heißt der Tag Pancake Day, denn in Großbritannien und auch in Teilen der USA werden an diesem Tag Pancakes, also Pfannkuchen, gegessen und es gibt sogar Bräuche rund um die Pfannkuchen. Nach diesen ganzen Feiern beginnt dann mit dem Aschermittwoch eine ruhige Zeit, die Passions- oder auch Fastenzeit. Wie schon erzählt, verzichten christliche Menschen in den nächsten Wochen bis Ostern auf verschiedene Sachen. Worauf sie verzichten, entscheiden sie selbst. Süßigkeiten, Computerspiele, Fernsehen, Alkohol oder auch auf unnötigen Streit. Zur Fastenzeit gehört es auch, über den Glauben und das eigene Leben nachzudenken. Man denkt an Fehler, die man gemacht hat und versucht es ab jetzt besser zu machen. Der Name Aschermittwoch kommt von dem Wort Asche. Das ist das, was übrig bleibt, wenn man etwas verbrennt. Am Aschermittwoch werden oft Palmenzweige aus dem letzten Jahr verbrannt. Die Palmzweige erinnern auch wieder an eine biblische Geschichte, aber die erzähle ich euch ein anderes Mal. In katholischen Kirchen zeichnet der Priester mit der Asche ein Kreuz auf die Stirn der ChristInnen, wenn sie das wollen. Es ist ein Zeichen der Buße. Das bedeutet, dass man seine Fehler bereut und versucht, sich zu verbessern. Dabei geht es aber nicht um Fehler bei den Mathehausaufgaben, sondern es geht um Fehler wie, wenn man jemanden angelogen hat oder wenn man jemanden geschubst hat. In der Fastenzeit hat man Zeit, über all das nachzudenken. Es hilft dabei, auf leckere oder lustige Dinge zu verzichten. Jedes Mal, wenn man Lust auf etwas Süßes hat, kann man darüber nachdenken, warum man das gerade macht, warum man darauf verzichtet. Ihr könnt es ja selbst einmal ausprobieren. Vielleicht gibt es etwas, auf das ihr in den nächsten 7 Wochen verzichten könnt. Es ist manchmal schwierig und manchmal vergisst man es auch einfach. Und schon hat man das Stück Schokolade gegessen. Das ist aber gar nicht schlimm. Und dann sollte man sich auch nicht schuldig fühlen. Man kann einfach weiter versuchen, so gut wie möglich auf die Sache zu verzichten.
Das Reli-ABC.
Und es geht weiter im Reli-ABC mit den Buchstaben C, D und E. C wie chinesisches Neujahr. Neujahr wurde bei uns schon am 1. Januar gefeiert. Doch das chinesische Jahr beginnt immer etwas später. In diesem Jahr wurde es am 12. Februar gefeiert. Der genaue Tag richtet sich nach dem Mondkalender. Dadurch verschiebt sich das Datum immer wieder. Aber es liegt immer zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. In dieser Zeit begrüßt man den Frühling. Daher wird das Fest auch Frühlingsfest genannt. Das chinesische Neujahr ist für Menschen aus China oder mit Vorfahren aus China das wichtigste Fest des Jahres. Es wird nicht nur in China gefeiert, sondern auch in den Ländern um China herum, also in Korea, der Mongolei oder dem Vietnam. Das Fest dauert traditionell 15 Tage, wobei nur 3 Tage gesetzliche Feiertage in China sind. Die meisten Menschen nehmen sich aber ein paar Tage länger frei, um mit ihrer Familie zu feiern. Es gibt eine chinesische Legende, in der heißt es, dass vor langer Zeit in China ein Monster namens Nian lebte. Es ist jedes Jahr in der Neujahrsnacht aus den Bergen gekommen und hat die Menschen überfallen. Damit das Monster nicht kommt, werden, wie auch bei uns, Feuerwerke entzündet und die Menschen machen viel Lärm. Zum Neujahrsfest gibt es natürlich auch leckeres Essen. Rot ist eine wichtige Farbe für das chinesische Neujahr, denn Rot steht in der chinesischen Kultur für Glück und Freude. Deshalb werden auch schon in den Wochen vor dem Fest Gebäude und Straßen mit roten Laternen geschmückt. Kinder erhalten zum Fest oft rote Umschläge mit Geldgeschenken darin. Es gibt auch bestimmte Dinge, die man am chinesischen Neujahr machen oder nicht machen soll, weil sie Glück oder Unglück bringen können. Man sollte zum Beispiel vor dem Fest das Haus putzen. Wenn man nachts ein Fenster offen und ein Licht brennen lässt, soll das Glück den Weg ins Haus besser finden. Man sollte sich aber keine neuen Schuhe kaufen, denn das chinesische Wort für Schuh klingt ganz ähnlich wie das Wort für schlecht oder böse. So ähnlich ist es auch mit den Haaren. Die sollte man sich in den Feiertagen nicht schneiden, denn das Wort für Haar klingt wie das Wort für Wohlstand und den will man ja nicht abschneiden. D wie Diaspora. Diaspora, so heißt es, wenn einige Menschen gemeinsam in einem zunächst fremden Land leben. Das Wort Diaspora kommt aus dem Griechischen und bedeutet Verstreuung. Ursprünglich wurden damit jüdische Menschen bezeichnet, die kleine Siedlungen in einem Ort hatten, in dem die Menschen nicht jüdisch waren. Das liegt daran, dass jüdische Menschen oft ihre Heimat verlassen mussten. Schon vor fast 2000 Jahren wurde der jüdische Tempel in Jerusalem zerstört. Aber auch später und immer wieder mussten jüdische Menschen sich neue Orte zum Leben suchen. Oft machten sie sich in kleineren Gruppen auf die Suche nach einem neuen Wohnort. So bildeten sich in verschiedenen Orten auf der ganzen Welt jüdische Gemeinden. Das heißt, sie leben in der Diaspora. Damit können aber heute auch andere Gruppen gemeint sein, die in einer kleinen Gemeinschaft in einem fremden Land leben. E wie Esther. Esther ist eine Person aus der Bibel, über die es Geschichten im Ersten Testament gibt. Sie war eine mutige und kluge jüdische Frau. Sie lebte zusammen mit ihrem Onkel Mordechai in Persien. Der persische König Achaschwerosch trennte sich damals von seiner Frau. Er suchte eine neue Frau. Sie sollte schön und klug sein. Der König schickte seine Leute durch das persische Reich, um eine Frau zu finden. Auch Esther wurde dem König vorgestellt und er wählte sie zu seiner neuen Frau, der Königin. Ihr Onkel Mordechai gab ihr aber den Tipp, dass sie nicht sagen soll, dass sie Jüdin ist. Mordechai war nun auch öfter in der Nähe des Palastes. Eines Tages hörte er, dass 2 Diener des Königs den König töten wollten. Er sagte es Esther und die sagte es dem König. So wurde der König geschützt und die Diener wurden bestraft. Der König war so dankbar, dass er diese gute Tat in ein großes königliches Buch schreiben ließ. Doch es gab einen Minister des Königs, der Mordechai nicht leiden konnte. Der Minister hieß Haman. Haman wollte, dass Mordechai sich vor ihm verneigt, aber Mordechai verneigte sich nur vor Gott. Das ärgerte Haman so sehr, dass er Mordechai und alle jüdischen Menschen im Persischen Reich töten lassen wollte. Er erzählte dem König, dass die jüdischen Menschen ein Problem wären und dass sie verschwinden müssen. Der König glaubte Haman und sagte, er solle alles in die Wege leiten. Haman zog also ein Los, an welchem Tag die jüdischen Menschen sterben müssen, und dann ließ er es im ganzen Land verkünden. D Die jüdischen Menschen bekamen natürlich Angst und Mordechai ging zu Esther und bat sie um Hilfe. Also fasste Esther einen Plan. Sie lud den König und Haman zu einem festlichen Essen ein. Beide waren sehr erfreut über die Einladung. Der König wollte ihr danken, doch sie lehnte ab. Sie wollte nur, dass die beiden noch einmal zum Essen zu ihr kommen. Natürlich wollten sie das machen. In der Nacht nach dem ersten Essen konnte der König nicht schlafen. Er ließ sich aus seinen Büchern vorlesen. Da hörte er auch die Geschichte, wie Esther ihn vor dem Anschlag rettete. Er fragte, von wem Esther damals die Nachricht erhalten hatte. Man sagte ihm, dass es Mordechai war. Also ging der König am nächsten Tag zu Haman und sagte ihm, dass er Mordechai öffentlich ehren soll. Das Volk soll sehen, wie man belohnt wird, wenn man den König schützt. Das machte Haman ziemlich wütend, aber er musste machen, was der König wollte. Dann stand das zweite Essen bei Esther an. Wieder kam der König zusammen mit Haman. Der König wollte sich bei ihr bedanken und fragte, was er denn tun kann. Da erzählte Esther, dass ihre Familie in Gefahr sei, weil jemand ihren Onkel und alle Verwandten töten will. Der König war entsetzt. Wer würde denn so etwas tun? Da zeigte Esther auf Haman und erzählte, dass sie auch Jüdin ist. Der König ließ Haman sofort festnehmen und die jüdischen Menschen durften weiter in Persien leben. Und Mordechai wurde der neue Minister des Königs. So wurde der Tag, an dem die jüdischen Menschen sterben sollten, zum Tag ihrer Errettung. An diesen Tag denken jüdische Menschen bis heute, wenn sie Purim feiern. Denn Pur, so heißt das Los, das Haman gezogen hatte. An Purim verkleiden sich jüdische Menschen und sie feiern ausgelassen, ähnlich wie an Karneval. Wenn die Geschichte von Esther in der Synagoge erzählt wird, dann haben alle etwas dabei, um Krach zu machen. Sobald der Name Haman erwähnt wird, dann wird Krach gemacht. Danach gibt es eine große Party. Alle haben Spaß, feiern, lachen, essen und trinken zusammen. Es ist verboten, an diesem Tag zu fasten oder Trauerreden zu halten. Und man soll mindestens einer Person ein Geschenk machen und zwei armen Menschen etwas schenken. Purim wird in diesem Jahr am 26. Februar, also nächste Woche Freitag, gefeiert.
Gedankenreise.
Ich will jetzt wieder mit euch gemeinsam in unseren Gedanken auf eine Reise gehen. Wenn du Lust hast, in deinen Gedanken mitzureisen, dann mach es dir gemütlich. Wenn du willst, kannst du deine Augen schließen, dann kannst du dir die Dinge besser vorstellen. Und dann folge nur meinen Worten. Atme einmal tief ein und aus. Du stehst an einem Waldrand. Die Tannenbäume des Waldes sind noch mit etwas Schnee bedeckt. Schön sieht das aus. Der Schnee glitzert im Sonnenschein. Doch die warmen Sonnenstrahlen bringen ihn langsam zum Schmelzen. Auch auf dem Boden zwischen den Bäumen liegt noch etwas Schnee. Ein Weg führt in den Wald hinein. Du entdeckst viele Fußspuren auf dem Weg. Die Füße haben den Schnee vom Weg schon fast verdrängt. Du siehst den Waldboden auf dem Weg und folgst ihm ein Stück. Du hörst ein paar Vogelstimmen über deinem Kopf zwitschern. Ein Vogel hüpft neben dir über den Boden. Es raschelt und knackt dabei. Du atmest einmal tief ein. Die Luft ist frisch und herrlich. Es riecht nach Wald, nach Tannenbäumen und nach Erde und auch ein bisschen nach Frühling. Die Sonne scheint an einigen Stellen durch die Baumwipfel hindurch und wirft ein lustiges Muster aus Licht und Schatten auf den Boden. Du blickst in den Wald hinein. Da siehst du eine Bewegung hinter einem Baum. Es war nur ganz kurz, aber du schaust aufmerksam hin. Langsam kommt hinter dem Baum ein Reh hervor. Ganz vorsichtig setzt es einen Schritt nach dem anderen. Du bleibst ganz ruhig stehen und betrachtest es. Es kommt ein Stück näher zu dir und schaut dich an. Du machst einen Schritt auf das Reh zu, doch dann macht es wieder einen Schritt rückwärts. Du bleibst also stehen und wartest ab, was das Reh macht. Es kommt wieder näher zu dir, ganz langsam. Über dir hörst du immer noch die Vögel zwitschern. Das Reh ist nur noch einige Meter von dir entfernt. Es bleibt stehen und ihr schaut euch an. Es stellt die Ohren auf und guckt ganz neugierig. Das braune Fell glänzt in dem schönen Waldlicht. Das Reh neigt einmal den Kopf und du machst das Gleiche. Ihr nickt euch zu. Doch näher will das Reh nicht kommen. Du beschließt, weiter durch den Wald zu gehen. Also folgst du dem Weg. Aus dem Augenwinkel siehst du, dass das Reh dir in einigem Abstand folgt. Am Wegesrand liegt noch Schnee. An einigen Stellen schauen grüne Spitzen aus dem Schnee. Du gehst näher heran und erkennst die weißen Blüten von Schneeglöckchen. Noch sind sie sicher verpackt in den grünen Stielen, aber bald werden sie aufblühen. Bald wird es Frühling. Du gehst noch ein Stück den Weg entlang. Du genießt die Ruhe. Du teilst den Wald nur mit den Tieren. Du betrachtest die Bäume genauer. Wie lange sie hier wohl schon stehen? Wer sie einmal hier gepflanzt hat? Welche Tiere wohl zwischen und auf diesen Bäumen leben? Alles wirkt ganz friedlich und ruhig. Und so wirst auch du ganz ruhig und zufrieden. Das Reh ist immer noch zu sehen. Es läuft immer ein Stück hinter dir her. In einiger Entfernung siehst du das Ende des Waldes. Du gehst langsam darauf zu und du machst dich bereit, dich von dem Wald zu verabschieden. Du drehst dich zu dem Reh um und ihr nickt euch noch einmal zu. Du gehst zum Ende des Weges und verabschiedest dich von den zwitschernden Vögeln, von den Bäumen und von den Schneeglöckchen. Du verabschiedest dich vom Schnee und von dem Duft des Waldes. Und nun kommst du langsam wieder zurück. Achte einmal auf deinen Atem. Genieße die Ruhe in dir. Atme noch einmal tief ein und aus. Fang an, mit deinen Zehen zu wackeln, deine Füße zu kreisen und bewege deine Hände. Vielleicht gähnst du einmal oder du streckst dich. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Schön, dass du wieder bei der Gedankenreise mitgemacht hast. Das war es jetzt auch schon mit dieser Folge. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Vielleicht hast du dir ja vorgenommen, in den nächsten Wochen einmal auf etwas zu verzichten. Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und ärgere dich nicht, wenn du es nicht ganz schaffst. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleib gesund und langweil dich nicht zu sehr. Bis bald.
Das war Reli auf der Couch.